Ja, einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Besucher der IGEO. Es freut mich sehr, dass der ein oder andere es doch geschafft hat, hierher zu kommen und auf diese kleine Barbühne, um uns die nächsten 45 Minuten zu begleiten. Herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Braun, ich bin Chefredakteur vom Drinks-Magazin. Ein Talk, auf den ich sehr gespannt bin, denn insbesondere bei dem Thema zwei Städte, eine Vision. Wir haben aus Basel zwei Bartender hier und zu Gast aus der nahen Stuttgart ebenfalls ein Bartender. Und wir reden heute über das Netzwerken an Bars und die Vernetzung innerhalb der Community. Ich möchte dazu herzlich willkommen heißen, Julia Scheer. Sie ist die Barchefin und Betreiberin der Blaupause hier in Basel. Und die Blaupause, wir haben sie gerade im deutschen Magazin von Drinks vorgestellt. Sehr, sehr schöne Bar, sehr schönes Konzept. Wir freuen uns, dass du hier bist. Danke. Du hast auch bei dem Büchlein, über das wir gleich sprechen, nämlich dem Barguide, bei der Ausgabe 4 und 5 mitgeholfen und bist natürlich Mitglied der Basel Bartenders.
Ja.
Dann mache ich einen Shift. Hierüber Maximilian Koppermann aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart, jetzt wieder Gastronom. Und man kann sagen, du warst bei den zwei bekanntesten Stuttgarter Bars tätig. Einmal Chica und Spoon, einmal Bar des Jahres vor wenigen Jahren in Deutschland und Le Petit Coq. Also schöne Bars, schön, dass du mit dabei bist. Und ein langjähriger Freund, kann man schon fast sagen, Markus Engeler. Viele kennen ihn hier aus Basel, weil er hier nämlich die Bar betrieben hat zum Kuss. Hat mal kurz jetzt eine Schaffenspause hingelegt und ist aber schon wieder voller neuer Energie mit neuen Projekten. The Old Man and the Rum. Rum war immer deine Leidenschaft. Und Kurt und Clairly ist in der Mache. Noch nicht eröffnet, wird aber hoffentlich dann 2026 soweit sein. Schön, dass ihr da seid und ich habe es jetzt schon in der Hand, es liegt auch überall aus, der Barguide 2025-2026, das ist die sechste Ausgabe, kann man sagen, ich fange mit dir an, Julia, Ladies First, ist die sechste Auflage, alle Bars gemeinsam, hier sind viele schöne Rezepte drin, viele Geschichten und der Markus zeigt alle sechs Ausgaben in seinem Köfferchen seit 2018. Sag doch einfach mal ganz kurz, was sagt dieses kleine Barbüchlein über euch und über eure Community, über euer Netzwerk aus?
Der Basel Bar Guide ist ein großer Bestandteil von Vereinen. Nicht nur die Betriebe werden dargestellt und dürfen sich präsentieren, sondern auch die einzelnen Mitglieder. Es ist so aufgebaut, dass Groß- und Klein-Basel, viele Touristen oder viele, die nicht Basel kennen, denken immer Basel gegen, also Groß-Basel gegen Klein-Basel. Im Gegenteil, es ist ein Miteinander. Wir dürfen immer wieder den Fluss überqueren und uns gegenseitig besuchen. So ist auch der Barguide aufgebaut. Mhm. Und hinten drin haben wir von den Sponsoren Rezepte, die von unseren Mitgliedern entwickelt wurden, fotografiert wurden und abgebildet.
Also ich kenne tatsächlich keine andere Szene, die sowas Ähnliches auf die Beine gestellt hat. Markus, du warst am Anfang mit dabei, jetzt in den letzten Ausgaben nicht mehr, aber du bist immer noch kreativer Kopf am Anfang gewesen. Man sieht es bei der ersten Ausgabe, da hast du sogar noch den Prototyp dabei. War es irgendwie damals selbstverständlich, als du so ein bisschen rückblickend 2018 das mit auf die Beine gestellt hast? Wie habt ihr das damals begonnen? Was war so die Initialzündung?
Also mit Basel Bartender hatten wir zwei Absichten fürs Netzwerken. Einerseits nach innen, das Vernetzen der Bartender, dass wir näher zusammenrücken mit einem gemeinsamen Ziel, das Ganze gemeinsam mehr nach vorne zu bringen und natürlich das Zweite nach außen zu tragen. Mhm. Und dadurch entstand oder daraus entstand der Barguide. Wir wollten den Auftritt nach außen machen. Schön gemacht. Alle Bars sollten vertreten sein. Ganz zu Beginn war sogar noch eine Idee, die habe ich von Tokio aufgenommen. Da gibt es einen Bartender-Guide, wo die Bartender vorgestellt werden. Wäre auch eine schöne Sache gewesen. Aber wir haben uns dann für den Barguide geeinigt.
Okay. Wie war das damals, Julia, als du junge Bartenderin warst? Hast du den Guide natürlich dann auch gesehen? War das für dich selbstverständlich, dass du da mitmachen möchtest bei Basel Bartender? Oder war das eher so eine Geschichte, ist ein elitärer Kreis?
Jein, es war eine mega Ehre, dabei sein zu dürfen. Ich habe mich beworben, damit ich ein Rezept machen darf und wurde angenommen und war mächtig stolz drauf, auf meinen ersten Barguide mit Beitrag.
Ja. Ist es denn dann so, wenn man dann in diesem Barguide mit drin ist, mit einem Rezept, ist das so eine gewisse Credibility oder wird man dann wahrgenommen plötzlich, oh, das ist ja die Julia aus der Blaupause oder wie ist das?
Beides, also alles ein bisschen. Viele Gäste machen auch das Spiel, sie nehmen den Barguide, machen so wrrt und dort, wo es anhält, dort geht man in die nächste Bar. Mhm. Und ich kenne zwei da, die machen das auch mit den Bartenders hinten mit den Rezepten. Und dann gehen sie in diese Bar so, ich will diesen Drink und das ist noch recht witzig.
Also es ist nicht nur für die Szene an sich, für die Bartender ein wichtiges Tool, sondern auch für die Gäste, die sagen hier, ich gewinne gewisse Attraktivität die Bars. Ja. Sehr schön. Max oder Maxi, du bist ja aus Baden-Württemberg und ich ebenfalls habe dich wahrgenommen als der Initiator für das Netzwerk für Baden-Württemberg. Mhm. Sowas auf die Beine zu stellen ist ja... Schaut man da über die Grenze hinweg und sagt hier, in der Schweiz ist das wirklich intensiv? Ich finde das eine tolle Geschichte.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nicht so viel davon mitbekommen gehabt aus der Schweiz, weil jeder kocht sein eigenes Süppchen. Als mir Julia dann aber zum ersten Mal den Barguide gezeigt hat, ich war hin und weg, weil das eine sehr, sehr coole Sache ist. Wir haben das Barnetzwerk Baden-Württemberg nur deshalb erstmal aufgebaut, weil... Greife ich vorweg? Oder?
Nein, überhaupt nicht.
Wir haben das nur aufgebaut, weil wir uns gegenseitig unterrichten wollten, wann welches Event stattfindet, weil immer zu wenig Leute da waren. Es waren dann immer 5 Leute oder so da und die nächsten Tage hat man dann gehört, boah, voll cool, was da war. Warum hat mir keiner Bescheid gegeben? Und daraufhin haben wir dann erstmal mit einer WhatsApp-Gruppe gestartet und das ist dann nach und nach ins Rollen gekommen. Wahrscheinlich so wie in Basel auch.
Okay, aber wie ist das, wenn man in so einer WhatsApp-Gruppe drin ist und jetzt ist jemand ein bekannter Barkenner wie die beiden hier in Basel und man streitet sich plötzlich. Jetzt gibt's eine Bar, die sagt, hey, willst du nicht zu uns kommen? Ab wann wann fängt das Netzwerken dann an und wann ist es denn eher Richtung Konkurrenz?
Tatsächlich, weil wir genau diese Angst hatten, dass es da Streitpotenzial gibt, haben wir ganz klar kommuniziert gehabt, hier darf niemand aus irgendeiner Bar einen Jobgesuch reinstellen, es sei denn, man sucht. Das ist das Einzige, wo man drüber kommunizieren kann, weil wir das auch schon von anderen Communities gehört haben, dass so Gruppen auch zerbrochen sind. Deswegen haben wir das gleich unterbunden.
Also klares Regelwerk, um das Netzwerk zu betreiben. Aber wann war es denn so für dich der Schlüsselpunkt, wo du gesagt hast, oh, jetzt machen wir wirklich ein großes Netzwerk draus, nicht nur eine WhatsApp-Gruppe, sondern das braucht eigentlich ganz Baden-Württemberg, was ja, wenn man mal auf die Landkarte schaut, von Konstanz bis Mannheim hoch ist, ist ja viel größer als die deutsche Schweiz. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu.
Tatsächlich einfach nur das Feedback von den Bartendern selber, weil am Anfang, wo wir diese Gruppe gestartet haben, habe ich so gedacht, das wird bestimmt in der Luft zerrissen, das braucht kein Mensch. Gleich die erste Masterclass, nach der wir das angefangen haben mit dieser Gruppe, waren auf einmal 40 Leute vor Ort und jeder hat sich bedankt, dass es endlich so etwas gibt und so hat sich das nach und nach erweitert. Viele Leute sind aus Karlsruhe gekommen, aus Ulm, aus Mannheim, aus Konstanz und haben gesagt, so, das wäre doch cool, wenn man das auch auf die Grenzen ausbauen könnte. Also zuerst war der Fokus Stuttgart. Und das ist dann immer größer geworden, weil eigentlich auch viele Sachen, ich sag mal, nah beieinander liegen. 2 bis 3 Stunden, so bis in die Mitte. Okay. Das geht schon.
Okay. Julia, du warst jetzt, ja, wie lange Geschäftsführerin der Blaupause?
3,5 Jahre.
3,5 Jahre hast Thierry mit gemeinsam die Blaupause auch so berühmt gemacht, wie sie jetzt nicht nur in der Deutschschweiz ist, sondern in der ganzen Schweiz und sogar in Deutschland. Ja. Gibt es für dich Grenzen der Solidarität oder ab wann sagst du, nee, das hat, bei uns würde man sagen, ein Geschmäckle?
Wenn die Augenhöhe verloren geht, ganz einfach.
Okay.
Wenn, sei das im Team untereinander, aber auch gegenseitig, sobald die Augenhöhe verlassen wird, ist die Solidarität beidseitig nicht mehr da. Und dort ist die Grenze. Zum Glück nicht, noch nie wirklich mitbekommen, aber dort wäre die Grenze, wo ich sagen würde,
aber du hast schon drauf geachtet, immer mal wieder. Geht das links oder rechts einer gewissen Leitplanke raus? Oder war das für dich, wenn wirklich mal ein Schritt darüber hinweggeht, dass man das nicht mehr als Solidarität sieht, sondern eher als Gefahr. Ich meine, weil du hattest offensichtlich ja Angst am Anfang in der WhatsApp-Gruppe, dass es durchaus sich in die falsche Richtung entwickeln kann. Und als Geschäftsführerin muss man ja in erster Linie darauf achten, dass die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens läuft und bei aller Solidarität.
Ich habe das beste Team, was man haben kann. Von dem her hatte ich das Problem nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, der große Unterschied ist auch, wir haben den Basler Bartenderverein. Basel ist sehr klein, ist eine kleine Stadt, ein kleiner Verein. Ist viel, viel kleiner und von dem her, man kennt sich. Also Wenn jemand irgendeine Grenze überschreitet, geht man vorbei und findet, was läuft. Nimmt man ein Bier zusammen und spricht darüber.
Ist das so einfach?
Ja.
Okay.
Hier in Basel, ja.
Okay. Manchmal ist klein auch fein, ne? Es ist so. Markus, du hattest ja relativ lange Zeit zum Kuss. Du warst bei dem einen oder anderen Konzept immer mit involviert. Was bringt dir als Barbetreiber so ein Netzwerk? Ist es ein gewisses Rückgrat oder gibt es dir Inspiration oder wie ist das Netzwerk für dich und was hat es für dich für einen Stellenwert?
Ich würde sagen, das ist vielschichtig. Alles, was du erwähnt hast, spielt eine Rolle, dass man sich abgefedert fühlt, dass man auch Kollegen, Kolleginnen besuchen kann, sich austauschen kann. Das gibt extrem viel Sicherheit. Und wenn neue Betriebe neue Konzepte bringen, die innovativ sind, dann fühlt man sich selbst auch ein bisschen gefordert und überlegt sich Dinge, die man schon Jahre auf dieselbe Art macht. Ich nenne ein Beispiel, als wir hier in Basel Angels Share hatten. Dort wurde der Verein auch gegründet im April 2016. Die waren extrem innovativ und das hat viele unserer Bars wirklich angespornt, da eine ähnliche, nicht dieselbe Richtung, aber eine ähnliche Richtung im kleineren Bereich einzuschlagen.
Okay. Gibt es Bars, die mehr Energie reinsetzen als andere, die im Guide sind, wo man sagen, dass die haben eine gewisse Führungsrolle. Du hast Angels Share mit Rebecca Salzmann und so angesprochen. Gibt es welche, die sagen, hey, wir machen da eine gewisse Vorreiterrolle, wir halten die Fahne hoch? Oder muss man auch mal sagen, hier, also komm, von euch muss ein bisschen mehr kommen? Oder ist es eher, so viel man einem geben möchte, gibt man halt? Welche Richtung geht's, Julia?
In beide.
Beide.
Es gibt ganz klar Bars, Bartender, Geschäftsleitungen, Philosophien, die anders sind als andere. Okay. Die Bars, die Menschen, die weniger leisten können für den Verein, die dürfen trotzdem dabei sein. Okay. Das ist ja auch eine Bereicherung trotzdem.
Okay. Wie viel Prozent deiner Arbeit macht es aus, an der Bar zu stehen und für die Basel Bartenders aktiv zu sein? Gibt es da einfach, dass man mal einen Überblick hat, was so ein Netzwerken für Zeitkonsum hat?
Seit eineinhalb Jahren, seit ich nicht mehr im Vorstand bin, fast keiner mehr. Dort habe ich die Blaupause im Fokus, mache Masterclass in der Blaupause, wo jedes Mitglied immer kommen darf. Das wird dann auch im Chat gespreadet. Aber vorher war es bis zu 10 Stunden pro Woche.
Ist ja unbezahlt, theoretisch. Dann fehlst du natürlich auch im regulären Betrieb. Gibt es da Diskussionen mit den Partnern? Gab es Diskussionen? Ich weiß, Thierry ist auch sehr involviert. Das ist wahrscheinlich die schlechte Frage, ob er gesagt hat, nee, das ist zu viel. Wann setzt man sich selbst eine gewisse Grenze?
Ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe ihn einfach auch mit ins Boot genommen. Also. Wieder zurück in den Vorstand. Das ist, die Arbeit darf natürlich nicht, die Bleibheit ist meine Priorität. Und alles andere mache ich in meiner Freizeit.
Okay. Okay. Maxi, menschlich zusammenschweißen gibt Sicherheit. Ist ein schöner Spruch, den es im Deutschen gibt. Was bedeutet das konkret in der Branche, die wir ja nun kennen, die sehr von Fluktuationen, von Veränderungen geprägt ist, wo viele Menschen eher auf den zweiten Bildungsweg eintreten?
Also ich muss dir sagen, ich finde das eine sehr spannende Frage, weil am Anfang war es ja wirklich so, es ist dafür da, dass jeder was Neues lernt. Aber mit der Zeit haben die Leute sich miteinander kennengelernt, werden zu Freundschaftsgruppen, können sich austauschen über das Ganze. Und ich finde, sobald du einen Gesprächspartner hast, der dasselbe durchlebt wie du, dann hast du schon einen gewissen Vorteil, weil er versteht, was du meinst. Und so kann man vielleicht auch gegen Burnout, gegen Sonstiges arbeiten. Und zu dem Fluktuationsthema, das ist ja auch so, welche Bar setzt sich mehr ein, welche weniger. Mhm. das ist eine ganz eigene Philosophie. Ich würde immer sagen, lass die Leute machen, wie sie es für richtig halten, aber geh immer im Guten auseinander. Ganz einfach, weil die Leute können ja auch wieder zurückkommen in das Netzwerk und dementsprechend ja.
Jetzt stelle ich mal Markus dir eine ganz ketzerische Frage. Du bist der alterstechnisch erfahrenste hier im Panel Talk wahrscheinlich. Jetzt Barnetzwerke, wie jetzt hier in Basel oder auch in Stuttgart, haben eine gewisse Funktion. Aber es gibt ja auch parallel dazu, sag ich mal, die Schweizer Bartender Union, die eigentlich das als Verein ähnlich gestaltet, das Netzwerken. Deutsche Barkeeper Union ist ja auch, sind Vereine, die sind über 100 Jahre. Die SBU gibt es seit 1927, die DBU seit 1909. Was bietet ein Netzwerk wie eures hier in der Stadt Basel anders als die SBU? Und wo sind die Ergänzungen? Was glaubst du?
Das ist eine schwierige Frage. Wie lange haben wir Zeit hier auf der Bühne?
Den ganzen Vormittag.
Sind ganz viele Fragen. Ich wollte, als ich begonnen habe, an der Bar zu arbeiten, das ist jetzt ein bisschen mehr als 30 Jahre her, wollte ich unbedingt Mitglied werden der SBU. Ich habe einen Brief geschrieben und dann habe ich die Einladung bekommen. Und damals musste man einen Auszug aus dem Zentralstrafregister einreichen, dass man keine Vorstrafen hatte. Ich hatte eine, aber nichts Schlimmes, also wegen Armee und so.
Okay.
Ich durfte gar nicht Teilnehmer werden. Also, und das finde ich halt, wir wollten hier was machen, was möglichst niederschwellig ist mit dem Verein Basel Bartender. Wir hatten zu Beginn auch viele Diskussionen, wollen wir nicht irgendwie qualitative Merkmale nehmen, qualitative Maßstäbe, was fordern wir für den Eintritt eines neuen Mitglieds, was muss diese Person können, er oder sie, oder dann, als es um den Barguide ging, was soll die Bar erfüllen oder was nicht. Auch da gingen innerhalb des Vereins die Meinungen sehr auseinander. Schließlich sind das alles Menschen, die in dem Verein sind, die den Verein ausmachen. Das sind 60 bis 70 Vereinsmitglieder. Ist nicht riesig, aber es sind viele verschiedene Meinungen. Mhm. Und eine ganz wichtige und richtige Meinung, das war damals nicht meine, war, wir wollen das niederschwellig halten. Möglichst offen. Jeder und jede, der oder die Mitglied werden möchte, soll das auch tun können.
Okay.
Und dieselben Prämisse wurden auch beim Barguide dann verfolgt. Sehr niederschwellig, also sind auch Weinbars drin, sind auch Bierbars drin. Es hat, ich sag mal, 5 bis 10 qualitativ sehr hochstehende Cocktailbars mit drin. Aber wir halten das nicht auseinander. Wir suchen nach einem gemeinsamen Auftritt, weil gegenseitig wollen wir uns stärken. Jeder kann von der nächsten Person profitieren, wenn wir uns austauschen, nach innen und nach außen, auch mit den Gästen. Ist deine Frage halbwegs beantwortet?
Ja, absolut. Nein, sehr gut. Dann frage ich dich nochmal als Vorständin ehemalige, wie ist das, rekrutiert ihr aktiv Bartender, sagt, hey, wollt ihr mitmachen, oder ist es eher so über Hörensagen, kommt mit dazu, wir haben hier ein schönes Netzwerk, davon profitierst du. Gib uns mal so ein bisschen kurz einen Einblick, wie das bei euch hier in Basel funktioniert. Weil ich glaube, wenn wir dann im Nachgang Zuhörer haben, die sich das hoffentlich den Podcast anhören, ist es ein Kickstarter, um eben weil woanders noch solche Netzwerke zu etablieren. Und ihr seid dann die Blaupause dafür, wenn ich dieses Wortspiel mal nutzen kann.
Sehr schönes Wortspiel, danke für das. Ganz klar, aktives Akquirieren. Wir zählen auch auf unsere jetzigen Mitglieder, die ihre neuen Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen wieder mit in den Verein mitziehen. Wir haben auch eine Instagram-Seite, Basel Bartender, ja, genau so. Und dort ist auch der Link dabei, wo man sich anmelden kann. Sobald man angemeldet ist, kommt man auch in unsere WhatsApp-Gruppe. Und die WhatsApp-Gruppe ist unser Haupttool, wo wir kommunizieren. So auch untereinander, miteinander, so.
Okay. Genau. Maxi, Stuttgart, wie war das damals, als du in Stuttgart das etabliert hast? Es gibt tolle Bars in Stuttgart, wir haben schon drüber gesprochen. Den Schwarz-Weiß-Bar war ja noch zu nennen. Es gibt so viele, Paul & George und so weiter und so fort.
Brother Louis, ist das noch ein?
Ja. Ja.
Brother Louis, Le Petit Coq, Schwarz-Weiß-Bar, Lennart. Es gibt so viele verschiedene Bars, die sich auch zeigen wollen, so wie ihr es vorhin gesagt habt. So, jeder merkt, dass man ein Teil von einer Geschichte sein kann, wenn man sich einfach nur mit einbringt. Du wolltest jetzt wissen, wie ich das etabliert habe? Oder?
Nee, genau. Also zum einen, wie hast du es etabliert? Bist du in die Bars gegangen oder war das einfach nur über ist eine gewisse Hörensagen-Taktik? Und wie hat das funktioniert? Mein Bars, manchmal helfen sie sich aus, wenn jetzt ein Barkeeper von der ehemaligen Bar woanders arbeitet und die brauchen plötzlich was, dann hilft man sich aus. Aber wenn jetzt plötzlich eine Bar kommt, die in einer gewissen Konkurrenz zu einem steht, wie überredet man die, da mitzumachen?
Also tatsächlich war es schon immer mein Credo, eine Hand wäscht die andere. Es bringt nichts, wenn man sich gegenseitig irgendwie runtermacht, weil wenn du einem Gast sagst, hey, geh doch mal in die und die Bar, ich kann dir nur empfehlen. Und der Gast ist dann glücklich mit der Bar. Der kommt zurück aus Dankbarkeit, ganz, ganz einfach. Und ich glaube, das haben viele Bars mittlerweile realisiert, weil das war früher auch noch ein anderes Thema. Wie ich das Ganze gestartet habe. Ich habe die WhatsApp-Gruppe aus reiner Lust mal angefangen und habe geschaut, was daraus wird. Und es hat sich einfach entwickelt. Dadurch, dass ich eh ein großer Netzwerker bin, wie du schon gesagt hast, wissen viele um meine Arbeit des Netzwerkens und haben sich darauf eingelassen und haben gemerkt, cool, das bringt was. Das bringt uns weiter als Bar. Es bringt uns weiter als Bartender, also wenn man persönliche Interessen hat. Es bringt uns aber auch weiter als Stadt. Oder als in dem Fall Bundesland. Weil wirklich, man merkt, wie die Leute sich immer mehr und immer weiter miteinander unterstützen, wenn man dann gewisse Zahlen vorbringt. Weil wir sind zum Beispiel auch so, dass wir Instagram haben, 1600 Follower mittlerweile und diesen Kanal gibt es noch nicht mal ein Jahr. Wenn du denen dann sagst, hey, wir haben eine Reichweite pro Monat von 170.000, das ist für die ja schon so, wow, krass, ich will da unbedingt mitmachen, ich will auch ein Stück vom Kuchen. Und so hat sich das nach und nach etabliert. Du musst da dranbleiben, du musst das professionell aufbauen. Es bringt nichts mit hier, nehmt und schaut mal, was daraus wird. Sondern da muss man halt seine Zeit rein investieren, seine Freizeit. Aber ich sage, es lohnt sich, weil ja, es bringt viel, viel mehr, wenn wir uns gegenseitig helfen, als uns gegenseitig runterzumachen.
Okay, du hast gesagt, der Kuchen, das ist ein schönes Stichwort, Empfehlungsmarketing vergrößert den Kuchen. Hast du konkrete Beispiele für Stuttgart, was ihr gemacht habt?
Naja, das fängt ja schon bei Gastschichten zum Beispiel an, wenn die Jungs von Jigger & Spoon irgendwo in München, Hamburg, Frankfurt, Berlin unterwegs sind, dann sagen sie, hey, kommt doch einfach mal zu uns in die Stadt, macht dort eine Gastschicht, dann machen die dort eine Gastschicht, die Bars, wo sie gerade eine hatten. Dann kommen andere Bartender aus Stuttgart daher, kommen auch ins Gespräch. Dann kommt die nächste Gastschicht vom Weißen Ross zum Beispiel in Frankfurt. Und so nach und nach entwickelt sich das. Ansonsten vergrößernd gesagt, bei den Masterclasses merke ich sehr mit der Industrie. Die Industrie hat immer mehr Bock auf uns, immer mehr Bock auf die Stadt. Und das ist ja auch nochmal ein Vorteil für die Barbetreiber, sich so ins Schaufenster zu setzen, natürlich auch Miete zu verlangen, sonstiges, ein bisschen was fürs Geldportfolio. Aber ja, also ich glaube, nach und nach merken die Leute, dass sich das einfach nur lohnt.
Okay, dann frage ich dich, Julia. Ihr habt ja auch diesen Barguide bei euch in der Blaupause ausliegen. Finde ich schon mal sehr cool, weil dann kann man tatsächlich auch mal durchblättern und dann sieht dann, hoppla. Aber wie viel Zeit oder beziehungsweise ist das wirklich so, dass ihr Gästen auch sagt, hier, schau dir die Bar mal an, nehmt das Büchlein, nehmt das mit, nehmt eine Bar. Macht ihr das aktiv oder versucht ihr eher den Gast des Umsatzwegens eher noch einen zweiten Drink in der Bar zu behalten?
Nein, das ist nein, ich verteile Frage. Meine Gäste immer gern woanders hin. Ja. Nein, also der Barguide liegt in jeder Bar auf, die drin ist, von dem her überall könnte man ihn beziehen. Wir machen das proaktiv, ganz klar. Wenn die Gäste weiterziehen wollen, dann geben wir ihnen sehr gerne den Barguide in die Hand. Wenn sie Fragen haben, wo sie hin sollen, können wir immer noch unsere Meinung dazu geben, aber sonst einfach so, hier, schaut mal, das ist der Barguide von Basel, schau mal rein.
Okay. Ganz klar. Ja. Sehr schön. Markus, wir zwei als alte Hasen, wie sieht das aus, wenn man so eine gewisse Erfahrungsbreite hat in diesem Konglomerat Basel Bartender? Wenn du referierst von den alten Zeiten, vor Corona und so weiter und so fort, wie vermeidest du es, dass es nicht so heißt, oh Gott, der alte Hase lebt in so einer Geschichte. Wie viel hat er noch mit mir als jungem Bartender zu tun? Wie verbindest du dich damit? Dass man nicht als the old man and the rum dann am Schluss gilt.
Ja, deswegen nenne ich mich ja die Old Man and the Rum. Ich spiele ja mit diesem Element.
Okay.
Ich werde nächstes Jahr 60 Jahre alt. Ich vermute, ich werde die nächsten 10, 15 Jahre weiterarbeiten. Hoffe ich, wenn ich gesund bleibe. Holz anfassen, ja. Ich habe da wenig Berührungsängste. Was ich aber schon merke, ist, ich war ja auch lange Zeit im Vorstand von Basel Bartender, war da auch in der Funktion des Präsidenten. Wir hatten zu Beginn die ersten Jahre sehr viele Ziele, ambitionierte Ziele, auch mit der Industrie, auch Ziele, die auf eine professionellere Ebene hätten führen sollen oder können. Professionell nicht im Sinne oder mehr im Sinne, dass es auch finanziell entlöhnt würde, dass es ein Gehalt gäbe für Menschen, die sich die Tausende von Stunden in so eine Arbeit investieren. Aber da habe ich dann auch gemerkt, wir sind ein Verein mit ganz verschiedenen Personen. Jede Person hat ihre eigenen Interessen, Wünsche, Bedürfnisse, Probleme auch. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und die meisten unserer Mitglieder, die bewegen sich altersmäßig zwischen 25 und 35 Jahren, würde ich jetzt sagen. Und wenn du dann merkst, du selber, du tendierst eher so in die Richtung, dass du dich zurückziehen kannst, theoretisch, dann ist da klafft da ein großer Unterschied. Und ich finde, die Jungen, die müssen den Haare ziehen, sagt man bei uns. Also die Jungen, die müssen sagen, wo es lang gehen soll, weil es ist deren Zukunft. Ich habe meine Vision und ich passe die auch dauernd an, eben dank dem auch, dass ich einen schönen Austausch habe mit vielen meiner Kollegen, Kolleginnen. Ich auch versuche hin und wieder die Bars zu besuchen, würde gerne öfter hingehen, aber ich gehe früh schlafen, stehe früh auf, ich bräuchte eine Tagesbar. Ja, so sind die Unterschiede, die unterschiedlichen Bedürfnisse vorhanden. Es ist schwierig, das unter den Hut zu kriegen.
Aber ist das so, dass es auch noch den Austausch zwischen den Generationen gibt? Weil wir hatten gestern die Diskussion, ne? Wie reagiert man auf die TikTok-Generation? Wie reagiert man auf soziale Medien, wo jetzt nicht, also ich weiß nicht, bist du bei TikTok vertreten? Wahrscheinlich nicht. Und der Konsum von jüngeren Menschen, sage ich mal bis 25, sagt man, Facebook ist für die Älteren, TikTok für die Jüngeren, da gibt es ja keinen Durchlass. Das ist eine volatile Geschichte. Wie tauscht ihr euch aus? Bist du noch mit Jungen am Start oder sagst du lieber, oh Gott, ich gehe dann doch um 12 nach Hause?
Also es kommt hin und wieder vor, dass ich unterwegs bin, ja.
Man erholt sich
ein Beispiel, deswegen habe ich diesen Koffer mitgebracht. Einmal im Jahr, am 5. Dezember, jährt sich ja die Aufhebung der Prohibition in den Staaten. Am 5. Dezember 1933 wurde das Alkoholverbot, das fast 14 Jahre lang angehalten hat, endlich aufgehoben. Ein bekanntes, berühmtes Datum. Wir haben das viele Jahre hier in Basel zelebriert und weltweit auch. In New York gibt es da ganz viele Bars, die das zelebrieren, wirklich professionell. Ich habe es dann in meinem eigenen Betrieb 13 Jahre lang gemacht, mit leider Corona-Pause zwischendurch. Das sind legendäre Partys, da war immer die Hälfte der Gäste, waren Barkeeper. Und natürlich gibt es da einen Austausch mit den Jungen. Und jetzt seit dem letzten Jahr, seit ich keinen eigenen Betrieb mehr habe, versuche ich mit anderen Menschen an dem Abend rumzuziehen und sich ein bisschen schick zu machen. Deswegen bin ich auch hier nicht verkleidet, sondern das ist mein zweites Ich. Letztes Jahr war ich mit Julia unterwegs, ein paar anderen, haben ein paar schöne Bars besucht. Also immer, wenn ich an einer Bar bin oder auch in einem Restaurant oder in einem Hotel oder anderswo, wo ich Menschen arbeiten sehe, unabhängig des Alters behaupte ich jetzt mal, wenn ich sehe, die Person legt sich ins Zeug, das ist ihr Ding. Sie hat Spaß dabei und muss nicht irgendwie ein Lächeln sich aufzwingen und sagen, danke, waren Sie da. Oft kommt man ja in den Betrieb rein, man geht da rein, öffnet die Tür jetzt als Gast und sagt, hallo. Und die Leute, die da arbeiten, gucken dich nicht mit dem Arsch an. Und dann, ja. Aber es gibt viele Unterschiede. Es gibt Leute, die legen sich richtig ins Zeug, wie ich schon gesagt habe. Und das schätze ich sehr und das ist völlig altersunabhängig.
Sehr schön.
Ich bemühe mich sehr darum, hoffentlich niemals sagen zu müssen, früher war alles besser.
Das ist ein guter Vorsatz. Max, zu dir nochmal. Du hast gerade etwas gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich das eine Masterclasses und Gastschichten. Gastschichten, dazu muss man natürlich auch die Barkeeper nennen. Wir hatten vorhin kurz im Vorgespräch, dass es hier eine japanische Woche gibt in Basel, wo es auch viele Gastschichten gab. Yep. Es wird aber nicht mehr so angenommen wie früher, weil das schon sehr inflationär ist. Was bringen Masterclasses noch? Ist es ein reines Marketinginstrument, um ein Produkt in der Bar näher zu bringen? Oder gibt es da auch wirklich spannende Konzepte?
Also tatsächlich bin ich da sogar mit den Außenvertrieblern im Gespräch. Was zieht bei uns, was zieht bei uns nicht? Baden-Württemberg ist zum Beispiel bis vor einem halben Jahr noch sehr Competition-faul gewesen. Also sprich, wenn man eine Masterclass gemacht hat, um die Competition an den Mann zu bringen. Das hat in Stuttgart ja nicht so gezogen. Wenn du aber Tastings von bestimmten Produkten gemacht hast, Whisky Range, Gin Range, Rum Range, jeder ist sofort dabei, jeder hat Lust. Und was halt auch wirklich das Ding ist, was die Industrie jetzt immer und immer mehr macht, ist einfach Techniken an den Mann zu bringen. Mit Nitro arbeiten, Sous Vide, ihr kennt das Spiel alle. Dementsprechend, da haben sie dann gemerkt, okay, wow, oder um jetzt die DBU noch mit reinzubringen, was auch immer sehr gut ankam. Es waren dann Workshops, die sich um wie organisiere ich mein Leben neben dem Beruf? Was kann ich machen? Mentale Gesundheit. Alles solche Geschichten, die sehr, sehr wichtig sind. Oder how to be A-listed bar. Wie werde ich eine Bar, die sich nicht verstecken muss bei den 50 best sonstigen Geschichten. Und das sind halt alles solche spannenden Themen, die immer mehr in den Fokus gelangen sollten, finde ich, weil es einen dazu zwingt, über den Tellerrand hinauszuschauen unseres Berufs. Unser Beruf ist nicht nur, wir trinken jetzt Gin, Rum, Whisky, sondern nein, wie kann ich am Gast besser sein? Wie kann ich meine mentale Gesundheit verbessern? Wie halt die Fragen, die alle nebenrum noch stattfinden. Nicht nur das Wissen über das, was man verkauft, sondern wie man es macht. Ganz wichtig.
Julia, jetzt wissen wir, dass in der Schweiz es natürlich etwas anders ist mit Alkoholwerbung. Und hier ist es, glaube ich, ein sehr beliebtes Mittel, Masterclasses anzubieten. Früher waren es ja immer stoische, unsere vier Spiritosen, jetzt probiert mal. Und jeder bekommt so eine Geschichte noch mit. Ich finde das total inflationär und es bleibt auch irgendwie nichts hängen. Jetzt, wie ist es bei euch in der Blaupause? Macht ihr solche Veranstaltungen? Und wenn ja, organisiert ihr die selber oder macht es mit dem Basel Bartender? Kontaktiert ihr die Industrie und sagt hier, gibt uns mal Einblicke in neue Geschichten, weil ich glaube, das, was du gesagt hast, Nitro, was auch immer, ne, klares Eis, um mal nur den einfachsten Level zu nennen, das sind ja Techniken, die kann ich mir theoretisch auch im Internet erarbeiten oder von einer anderen Bar lernen. Wie sieht die Blaupause sich da? Wie hast du dich da positioniert, auch als Geschäftsführerin von der Blaupause in der Vergangenheit?
Ich gebe dir da vollkommen recht, dass viele andere Themen viel spannender sind, mittlerweile viel besser ziehen. Die Blaupause und ich haben mich so, ja doch eigentlich schon positioniert, dass wenn jemand kommt, so ich möchte meine vier Gins vorstellen, haben wir wenig Interessen. Das können sie an den Messen probieren oder geht vorbei in die eigenen Bars. Mhm. Was wir aber machen ist, zeigt uns how to taste zum Beispiel mit dem Spiritosensommelier zusammen so gearbeitet. Wir machen Masterclass zum Beispiel über essbare ätherische Öle, die gar nicht so viele Platz in der Bar haben. Wir kennen Bitters etc. Das war wirklich eigentlich, die Öle kamen gar nicht von der Food-Section, aber sie sind essbar eingeladen. Die Bar war so voll. Unsere Bar ist klein, sie war extrem voll. Ich bin jetzt gerade das am Aufgleis mit einem Physiotherapeuten. Zum Beispiel auch dort wieder, wie wärmen wir uns ein vor der Arbeit? Es gibt genügend Studien, dass ein Barkeeper High Pressure Season, wie ein Sportler unterwegs ist, ein Hochsportler. Die wärmen sich ein bis zu einer Stunde. Ich kenne es, ich habe auch mal Wettkampfsport gemacht. Ich wäre niemals nicht aufgewärmt an einen Wettkampf. Wieso machen wir das nicht? Das geht 10 Minuten lang, dann ist man eingewärmt, so in dem Fall. Solche Sachen sind viel, viel, viel spannender, kommen viel besser an auch. Ja. Und so war ich auch schon an einem Event von Ihnen. Ich war schon bei euch an einem Event. Fuhr ich kurz mal 3 Stunden hoch nach Deutschland.
Was tatsächlich auch gerade noch so im Kommen ist, was ich auch eine sehr spannende Sache finde, auch für den Austausch untereinander, auch von der Industrie natürlich gesponsert, aber dass Bars in andere Bars kommen und ihr Konzept vorstellen. Wir hatten zum Beispiel das Paradiso aus Barcelona da. Wir haben am Donnerstag Jungs aus München da, aus Simhör, die ihr Konzept vorstellen. Das ist sehr, sehr spannend, weil du dann halt auch andere Blickwinkel von anderen Gastronomen aus anderen Bundesländern, wo auch die Mentalität eine andere ist, muss man ja ganz klar sagen, das wirklich sehr, sehr spannend ist. Und da kommen auch immer sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele Leute, weil sie eben diese Blickwinkel sehen wollen.
Also kann man sagen, dass die Industrie eigentlich lernen muss, nicht mehr nur ihr Produkt zu vermarkten, sondern auf das Bedürfnis des Bartenders und seiner vielseitigen Welt, persönliche, körperliche, physisch, psychische Begebenheiten einzusteigen. Das ist ein spannender Ansatz.
Ich finde auch so ein bisschen Innovationen an die Hand geben. Ganz einfach.
Ich hatte neulich in Zürich hatte eine amerikanische solche Bourbon eine amerikanische Bourbon Marke ein Paul Sieferle aus Mannheim eingeladen. Das war ganz spannend. Da ging es um die Gestaltung von Speisekarten. Ich finde sowas gibt einem viel mehr, weil es einem wieder zum Nachdenken bringt und es ist sehr, sehr schön. Wie oft machst du noch solche Geschichten mit? Bist du noch dabei oder sagst du, ich nehme meine Rumreisen, um mich da fortzubilden und rede lieber darüber? Du bist ja auch sehr offen mit deinem Old Man and the Rum. Das ist ja auch eine Lehrveranstaltung. Wenn man dir folgt, dann sieht man sehr viel über Rum. Man lernt über Rum und Rum mit H zu kennen. Das ist sehr, sehr spannend. Ist ja auch eine Art zu kommunizieren über sein Wissen.
Ja, natürlich. Also ich arbeite immer noch sehr eng mit der Industrie zusammen. Ich habe den Anspruch, ich will unabhängig sein von einzelnen Anbietern. Ja. Deswegen wähle ich meine Ansprechpersonen selber aus. Ich bin auch nicht angestellt, also ich kann mir das auch leisten, nicht im finanziellen Sinn, aber im ideologischen Sinn. Ich gehe auf die Importeure oder die Produzenten und Produzentinnen zu. Leider kann ich es mir nicht leisten, die ganze Zeit zu reisen und vor Ort alle Produktionsabläufe eins zu eins kennenzulernen. Habe viele Reisen gemacht, würde gerne öfters reisen, aber ich muss auch gucken, wie das funktioniert. Aber es wird auch eine Masterclass geben, die ist seit einem Jahr in Vorbereitung zum Thema Rum natürlich. Für die Basel Bartender, die wird es dann in meinem neuen Ort geben, sobald ich den eröffnen kann. Dort wird dann mittwochabends immer Rum Table sein, jeden Mittwochabend, geführt vom The Old Man and the Rum.
So, Basel, Stuttgart, wenn ich euch zwei nochmal fragen darf als aktive Barkeeper, was verbindet denn die Szene abseits von klassischen Rezepten? Gibt es einen Austausch? Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch jetzt gerade kennengelernt, aber es war doch schon irgendwie, wann habt ihr euch kennengelernt?
Wie lange ist es her? Schon ein paar Jahre.
Ist schon ein paar Jahre. Aber wie ist so der Austausch? Was verbindet denn die beiden Szenen?
Also ich finde, aktuell verbindet uns noch viel zu wenig. Wir haben ein Netzwerk, das kann nicht jede Stadt richtig von sich behaupten. Wir, Baden-Württemberger, Stuttgarter, wie auch immer, können eine Menge von Basel lernen, weil ich bin absolut fasziniert von dem Barguide. Ich finde das eine fantastische Sache. Also aktuell noch nicht viel gemeinsam. Ich weiß nicht, wie es Julia sieht, aber in Zukunft mehr.
Okay. Also wenn in zwei Jahren wieder IGEO ist, dann gibt es wieder einen Wettbewerb und vielleicht diesmal sind auch ein paar Stuttgarter dabei. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Wie weit schaut ihr aus Basel Richtung Norden? Ich weiß, das ist Freiburg um die Ecke Stuttgart. Gibt's irgendwelche Geschichten, wo man sagt, hier, das ist eine Bar, die hat auch einen Leuchtturmcharakter, das ist ähnlich wie wir hier in Basel mit ein paar berühmten Namen, oder ist es eher eine Geschichte, wo man sagt, nee, wir bleiben jetzt eher auf uns fokussiert hier in Basel?
Viele machen das sicher so, dass sie sich selber fokussieren. Ich ganz persönlich, es wäre schade, nicht links und rechts überall hinzuschauen, nach oben, nach im Norden, nicht nur bis zu euch, sondern bis nach Hamburg hoch etc. Okay. Das wäre fatal. Was halt bei uns der riesengroße Unterschied auch aufgreifend zu vorhin, die Schweizer Industrie ist komplett anders wie die deutsche Industrie, auch mit dem Marketingbudget, mit Interessen, unterstützen etc. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Also wenn man sich die Preise anschaut von Schweizer Spirituosen, und dann ist ja die Grenze sehr, sehr nah. Du kennst ja beide Seiten. Wo ist der spürbare Unterschied, wenn man mal abgesehen von der Gehaltsstruktur, die in der Gastronomie in der Schweiz stattfindet, zu Deutschland, was die Produkte anbelangt, die Auswahl? Gibt es da Dinge, wo du sagst, hey, da haben wir mehr Glück oder ist eine größere Herausforderung für uns? Also Rum, nehmen wir mal Rum. Rum in Deutschland ist viel einfacher auch aus Frankreich zu bekommen als den Import in die Schweiz. Ist man in der Versuchung, da sich mal zu bedienen und zu sagen, na, ich organisiere mir was. Wo siehst du da große Unterschiede? Wo können wir da auch lernen voneinander?
Also den größten Unterschied rein rechtlich gesehen sehe ich im Unterschied der Alkoholsteuer. Die beträgt in Deutschland 14,50 so um den Dreh rum pro Liter reinen Alkohols, also bei 100 Volumenprozent. In der Schweiz sind das 29 Franken. Das ist ein beträchtlicher Unterschied. Also wir sind da europaweit in der Schweiz etwa an 15. Position mit der Höhe der Alkoholsteuer. Sind da natürlich die ganzen skandinavischen Länder sind weiter oben. Ich glaube, bei Island ist es 70 oder 80 Euro pro Liter. Total gestört. Aber dieser Unterschied, wenn wir da zurückgehen zum Rum, ich bin sehr großer Fan von ungelagertem Rum, hochprozentig. Und ein Rum, den ich selber importiere, der hat 59 Volumenprozent, ungelagert. Da bezahle ich für die Alkoholsteuer alleine für die Flasche 22 Schweizer Franken. Die Flasche kostet vor Ort 6 Euro. Bis das Produkt dann hier ist, mit dem Zoll, mit dem Transport, und ich bin ein Kleinstbetrieb, ich mache das überhaupt nicht professionell. Ich importiere das Produkt nicht palettenweise oder containerweise. Ich lasse es mir zuschicken, verzolle es, dann bezahle die Alkoholsteuer, gut ist, dann bezahle ich 40 Franken für die Flasche. Und das Tragische dabei ist, es ist ein super Produkt, aber hier in der Schweiz verkauft sich der ungelagerte, teure Rum nicht. Das Publikum will den gelagerten Rum, der möglichst noch gesüßt ist.
Ja, okay. Der Klassiker. Wie kauft ihr in der Blaupause ein? Ist es schwierig, wenn man das, wenn man über die Grenze blickt und sieht, da sind ganz andere Preise möglich, 500 Meter weiter? Oder sagt ihr, nee, wir blenden das total aus, wir müssen uns wirklich auf die Schweiz konzentrieren? Ihr kauft also jetzt nicht direkt selber. Ich kenne Bars im Bodenseeraum, die sagen, hey, wir importieren es selber, weil wir gar nicht drankommen ansonsten an die Ware. Ist das eine Herausforderung für euch?
Nein. Also wenn ich in Deutschland arbeiten würden wollen, würde ich nach Deutschland arbeiten gehen, so ja. Von dem, wegen dem. Ja. Aber wir haben die Preise, wir sind in der Schweiz, wir haben dafür andere Benefits, von dem her. Was aber ist, wir haben ganz viele tolle Spiritosen auch in der Schweiz. Also, absolut, ja. Ich liebe Fruchtbrände, da gehe ich zu meinem Bauern hoch und hole das selber. Wir haben coole Partner, die uns coole Preise auch geben und uns auch Sachen importieren, die wir wollen jetzt bei uns in der Blaupause. Und ich bin mittlerweile so weit zu sagen, ja, wir haben nicht alles, aber dafür das, was wir haben, ist von hier und ist cool.
Ja. Absolut, die Obstbrände sind ja das Aushängeschild von... Also, der Schweiz, Süddeutschland und auch Österreich. Ich finde toll, wenn Bars Obstbrände nutzen. Carry Corner gab es ja lange Zeit. Die Blaupause ist ein schönes Beispiel für schöne Obstbrandcocktails. Also das ist wirklich eine schöne DNA. Wie ist das in der Schweiz? Das Standing, Barkeeper und in der Gastronomie zu sein, ist, das ist so ein bisschen eine finale Frage fast schon, ist nicht immer hoch. Das liegt nicht daran, dass mangelnder Respekt gegenüber der Person, aber auch dem Gastrogewerbe. Man ist oft Quereinsteiger, man hat Herausforderungen, man gilt oft als, na, wie soll ich sagen, falsch abgebogen. Es ist so ein bisschen manchmal, der sagt, weil wir sind 60, bald auf die 60 zu, wie du arbeitest immer noch am Bar. Ist das, wie kann man diesen Stellenwert des Barkeepers auch in der Gemeinschaft und regional stärken?
Ich finde, das hat in den letzten 3 Jahren, also auch seit Corona, wenn Corona und danach, waren alle Barkeeper, alle mussten es selber machen, alle wussten es besser. Durch das aber haben sie auch gemerkt, wie viel Arbeit es ist und was es bedeutet, gerade in der Barwelt, das schätzen zu dürfen. Von dem her wurde es einem ziemlich viel besser, finde ich. Aber immer wieder aufklären, immer wieder damit mit den Leuten sprechen, sagen, was es alles bedeutet, nicht hochnäsig wirken, halt einfach wirklich, ihr kennt all den Spruch, was machst du hauptberuflich noch? Ich als junge Frau bekomme noch andere Fragen gestellt, die dann, mittlerweile kann ich die sehr, habe ich meine Sätze, die ich beantworte, aber einfach immer wieder aufklären, mit Freude dastehen und sagen, wieso nicht?
Okay.
Was gibt's Schönes? Ich finde auch, ich muss kurz eine Anmerkung machen, der neue Barguide hat vorne immer Berichte und dieses Mal wurden Frauen aus der Basler Barwelt porträtiert und dürfen genau über dieses Thema ein bisschen was erzählen.
Jetzt reden wir ja gerade über Vernetzung der Städte. Habt ihr Vernetzung zu den Städten, also zur lokalen Politik, um das Gastrogewerbe zu stärken? Es ist leider oft der Trend in vielen Städten, dass man sagt, nein, man will keine Lautstärke mehr zu gewissen Zeiten haben. Es werden die Plätze auf den Terrassen reduziert. Es gibt keine Genehmigungen mehr, bis nachts um zwei die Bar offen zu halten. In vielen Stadtvierteln, das ist ja wirklich eine ellenlange Liste, darf man keine Bar mehr eröffnen. Seid ihr da als Netzwerke aktiv und sagt, hey, wir haben Leute, Julia, du warst ja jetzt auch im Vorstand, sagen hier, komm, lass uns mal mit den Stadtoberen reden. Wir sind hier schon auch ein gewisser touristischer Faktor, der eine Rolle spielt in Basel. Wir tun viel für die Stadt. Oder du lächelst süffisant, schieße ich übers Ziel hinaus? Oder wie ist...
Wir versuchen es immer wieder, es ist immer ein bisschen schwieriger. Da hat Markus ein bisschen mehr Kontakt gehabt, glaube ich.
Ja, als Verein haben wir keinen politischen Auftrag. Okay. Während Corona, in Basel hatten wir den zweiten Lockdown, hatten wir einen Monat früher als im Rest der Schweiz. Und ich habe dann versucht, die politischen Beziehungen spielen zu lassen oder zu nutzen und wurde dann aber etwas ausgebremst, weil uns die politische Grundlage fehlt als Verein. Wir haben in den Statuten viele Dinge drin, aber keinen politischen Auftrag. Und dann habe ich es dann wieder gelassen.
Okay.
Wie ist das in Stuttgart? Dann auf persönlicher Ebene haben wir uns, viele von uns, stark gemacht. Wir haben auch zwei schöne Videos gemacht zum Thema Abstand und Trinken mit Abstand und Anstand. Da gab es auch schöne Szenen in der Irrsinnbar bei Pascal. Da haben wir jetzt schon ein bisschen, aber auf einer anderen Ebene, also nicht politisch engagiert, sondern mehr so, um dem Publikum aufzuzeigen, dass wir die Problematik durchaus ernst nehmen.
Okay, Maxi in Stuttgart?
Ja, es ist tatsächlich ein To-Do für die Zukunft, aber wir wollen da auch noch ein bisschen warten, weil wir machen das auch über andere Projekte noch. Ich mache mit drei weiteren Jungs eine Competition, die nennt sich Bar Wars. Die funktioniert so, dass man vier Juroren hat, zwei Experten und zwei Gäste, zwei stinknormale Gäste, die keine Ahnung vom Tuten und Blasen haben und dann einfach mal sehen, wie Bartender eigentlich arbeiten, wie wird diese Arbeit bewertet, was steckt eigentlich alles dahinter. Und so versuchen wir tatsächlich den ersten Kontakt zu schaffen, was auch über Regio TV tatsächlich berichtet wurde, was uns sehr baff gemacht hat, weil das eigentlich so ein Thema ist, Alkohol, ja, wir glauben, dass wir die Leute immer mehr damit besänftigen können, also nicht besänftigen, sondern immer mehr ins Boot holen können, weil dieser politische Weg, ja, der ist bestimmt einer der richtigen, aber es ist auch ein sehr zäher Weg, muss man dazu sagen, weil man dann doch eher in der Prioritätenliste etwas weiter unten angesetzt ist. Deswegen versucht man es mit der eigenen Reichweite, mit der eigenen Lautstärke.
Okay. Wir sind kurz vom Ende unseres Talks hier auf dem Podium. Eine letzte Frage. 2035, 70-jährige IGEO, wir sitzen wieder gemeinsam hier. Was sagt ihr? Ist Vernetzung echte Veränderung oder ist es eher in der kleinen Community? Wo soll die Reise hingehen? Was wäre dein Wunsch? Fangen wir mit dem Herrn als erstes an. Julia, du als Letzte mit Schlusswort. Markus?
Mein Wunsch wäre natürlich, dass es vorwärts geht auf allen Ebenen. Das Interesse des Publikums soll da sein, die Professionalität der an der Bar Arbeitenden soll gleich bleiben oder besser werden. Der Austausch untereinander soll dazu natürlich unterstützend wirken. Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren an einem anderen Punkt sind als heute.
Okay.
Und zwar qualitativ auf einem höheren Level.
Okay. Also eine Qualitätsveränderung. Ja. Max?
Da schließe ich mich meinem Vorredner komplett an. Ich wäre froh, wenn es genau so laufen würde, wie es jetzt läuft. Also mehr wäre nur die Kirsche auf der Sahnetorte.
Sehr schön. Und Julia, du?
Kann ich mich auch anschließen, was Maxi vorhin gemeint hat mit der Verknüpfung vom Netzwerk, dass man größer wird, dass man sich gegenseitig hilft. Das zeigt es ja schon, wo man hingeht damit, was es, das Ergebnis ist. Und was ich auch schön finde, ist, man kann gemeinsam Tendenzen, Trends oder auch neue Bedürfnisse erkennen und diese viel besser und viel einfacher ausarbeiten und nicht ein Einzelkampf spielen. Wir wissen alle, Einzelkämpfen ist viel anstrengender als zusammen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, den beiden Netzwerken folgen. Und ich bedanke mich bei Maximilian Koppermann aus Stuttgart, Markus Engler hier aus Basel und Julia Scher hier aus der Blaupause, ebenfalls aus Basel. Vielen herzlichen Dank für die letzten 50 Minuten. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause, bis die nächsten zwei Kandidaten hier den Talk übernehmen. Vielen Dank auch dem Publikum, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.